Detektor FM. Zurück zum Thema.
Immer mehr Spanier treibt es seit der Wirtschaftskrise auf die Straße. Mehr als 30.000 angemeldete Demonstrationen hat das Land allein 2013 erlebt. Die Proteste seien zu einem Teil des Lebens in Spanien geworden, sagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie zeigen womöglich aber auch die Uneinigkeit von Bevölkerung und konservativer Regierung. Die politische Landschaft in Spanien ist jedoch im Wandel. Das Linksbündnis Podemos könnte nach den Parlamentswahlen im Herbst ins Parlament einziehen. Einen ersten Vorgeschmack lieferten die Kommunalwahlen im Mai. Aus dem Stand gelang es hier, der jungen Partei in die regionalen Parlamente vorzudringen. Wir wollen uns einen Eindruck verschaffen über die politische Situation in Spanien. Anlass sind jüngste Gesetzesverschärfungen, die Grundrechte angreifen, so Menschenrechtsorganisationen, und die möglicherweise auch als Mittel der Machtsicherung missbraucht werden. Nicolai Huke ist Politikwissenschaftler und forscht an der Uni Marburg zu sozialen Bewegungen in Spanien. Wir haben ihn gebeten, uns doch mal einen Überblick über die Lage des Landes und die Ursachen der Proteste zu geben. Und er ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Huke.
Guten Tag.
Warum wird denn in Spanien so viel protestiert?
Also was in Spanien passiert ist, ist, dass 2007 die immobilienbasierte Akkumulation zusammengebrochen ist. Also es gab vorher viele Arbeitsplätze, die an der Immobilienindustrie gehangen haben. Und mit der Krise der Immobilienindustrie sind ganz viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Die alltäglichen Lebensbedingungen haben sich für viele Menschen unerträglich verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 50%. Viele Menschen waren nicht in der Lage, ihre Hypotheken zu bezahlen. Es kamen viele Zwangsräumungen, über hunderttausende Zwangsräumungen von verarmten Familien, die nicht mehr in der Lage waren, ihre Hypotheken zu zahlen. Die prekäre Beschäftigung ist stark angestiegen. Die soziale Absicherung in Spanien ist ohnehin schwach ausgeprägt. Also sowas wie Arbeitslosengeld und Sozialhilfe ist relativ schwach entwickelt in Spanien. Und das hat dazu geführt, dass sich die alltägliche Situation für viele Menschen unerträglich verschlechtert hat. Die haben sich gleichzeitig nicht repräsentiert gefühlt von den politischen Parteien und auch nicht von den Gewerkschaften. Und das hat dann dazu geführt, dass neue Protestbewegungen entstanden sind, die angefangen haben mit der Protestbewegung des 15. Mai, also den Platzbesetzungen in Spanien, vor allem in Madrid und Barcelona, aber auch in vielen anderen spanischen Städten. Und aus diesen Platzbesetzungen heraus haben sich dann andere Protestbewegungen entwickelt oder gleichzeitig haben sich andere Protestbewegungen entwickelt, unter anderem im Bildungs- und Gesundheitsbereich, aber auch die Bewegung gegen Zwangsräumungen, die in Spanien sehr stark ist. Mhm. Und genau alle diese Bewegungen sind jetzt gerade so ein bisschen der Hintergrund, vor dem auch Parteien wie Podemos entstanden sind oder auch Wahlbündnisse wie Ahora Madrid oder Barcelona in Kommunen.
Im Vergleich zu Griechenland, die ja derzeit auf Kollisionskurs mit der EU sind, wie verhält sich die spanische Regierung?
Die spanischen Regierungen, also das war ja erst eine sozialdemokratische Regierung und später eine konservative Regierung, haben relativ starke Austeritätspolitik, also eine Sparpolitik verfolgt. Es gab krasse Einschnitte im Gesundheitssystem, eine Privatisierung der Gesundheitsversorgung. Teile der Menschen in Spanien wurden ausgeschlossen aus dem Gesundheitssystem, vor allem Illegalisierte. Es wurden Beschäftigte ausgelagert. Ein Beispiel, woran sich das zeigt, wie stark sich das Gesundheitssystem verändert hat, sind unter anderem die Wartelisten für Behandlungen. Das heißt, wenn man in eine Klinik geht und eine schwerwiegendere Behandlung braucht, muss man oft in Spanien mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger warten, bis man auch diese Behandlung bekommt. Und das zeigt, wie stark sich das Gesundheitssystem auch verändert hat im Zuge der Krise, dadurch, dass eben die Mittel auch stark gekürzt wurden.
Die Maßnahmen, die die spanische Regierung umsetzen muss, sind vergleichbar zu denen in Griechenland?
Die sind im Prinzip prinzipiell vergleichbar. Also es gibt ja ein europäisches Regime der Austerität. Also im Grunde genommen gibt es ja europäische Anforderungen der Sparpolitik, die eigentlich für alle Länder relativ ähnlich sind, die auch vereinbart wurden in diesem Memorandum of Understanding, also in den Abkommen zwischen der Troika und den jeweiligen Staaten. Und da steht im Grunde genommen, in allen stehen sehr ähnliche Sachen drin. Also Kürzungen im öffentlichen Dienst, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, eine Reform der Arbeitsgesetzgebung, also eine Schwächung von Arbeitnehmerrechten, eine Schwächung von Gewerkschaften und andere Dinge. Also da im Grunde genommen die Anforderungen, die an die verschiedenen Länder gestellt werden, sind schon ähnlich. Und in Spanien genauso. Das ist zum Beispiel, zeigt sich das in Kürzungen im Gesundheitssystem, in Kürzungen im Bildungssystem, in einer Reform der Arbeitsmarktgesetzgebung, also der Kündigungsschutz wurde drastisch reduziert, die Entlassungen von Beschäftigten wurden stark vereinfacht, das Rentenalter wurde erhöht, Rentenalter ist auch noch eine der Säulen, die immer auch in den europäischen Programmen auftaucht. Es gab Lohnkürzungen im öffentlichen Dienst, auch das ist ja so eine Säule, die auch für die europäische Politik insgesamt irgendwie prägend ist.
Stichwort Demokratie. Ich hatte ja schon angedeutet, es gibt auch immer wieder Gesetzesverschärfungen, die vor allem auch Grundrechte wie das Demonstrationsrecht betreffen. Das spanische Parlament hat nun mit absoluter Mehrheit der regierenden konservativen Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy am Donnerstag ein neues Gesetz zum Schutz der Bürgersicherheit beschlossen. Kritiker sprechen von harschen Einschnitten ins Demonstrationsrecht. Warum?
Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also das Interessante an dem Gesetz ist, dass es darauf abzielt, ganz viele von den Aktionsformen, die von den Bewegungen im Zuge der Krise gewählt wurden, also beispielsweise die Verhinderung von Zwangsräumungen, die Umzingelung des Parlaments und andere, gezielt zu kriminalisieren und mit ganz, ganz hohen Geldstrafen zu belegen. Was interessant an dem Gesetz ist, ist, dass die Geldstrafen, die da verordnet werden, sehr, sehr hoch sind, also bis zu 600.000 Euro gehen für verschiedene Straftaten. Und das andere, was interessant ist an dem Gesetz und was sehr problematisch ist an dem Gesetz, ist, dass diese Geldstrafen nicht für Straftaten vergeben werden, sondern als Ordnungswidrigkeiten gelten. Das heißt, die Polizei kann die unmittelbar aussprechen. Und das wird im Grunde genommen, es wird gar kein gerichtliches Verfahren eingeleitet, ob dieses Bußgeld tatsächlich rechtmäßig ist, sondern das wird einfach von der Polizei verordnet, geht gar nicht erst vor ein Gericht, was natürlich auch die Klagemöglichkeiten dagegen stark einschränkt. Also das ist kein Straftatbestand, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Und das zeigt, glaube ich, wie sehr dieses Gesetz wirklich darauf abzielt, auch sowas wie eine Versammlungsfreiheit einzuschränken.
Und es wirkt ja unter Umständen auch abschreckend. Deshalb meine Frage, wie wirksam sind denn solche Maßnahmen? Gibt es da Beispiele vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit?
Also bisher ist diese Kriminalisierungsstrategie der konservativen Regierung nicht aufgegangen. Man kann das zum Beispiel sehen an dem Umgang der konservativen Regierung mit der Plattform der Hypothekenbetroffenen, die ja diese Bewegung gegen Zwangsräumungen zentral organisiert. Und was diese Plattform der Hypothekenbetroffenen immer gemacht hat, ist mit zivilem Ungehorsam zum Beispiel gegen Zwangsräumungen vorzugehen, also aktiv Zwangsräumungen zu blockieren. Die konservative Regierung hat dann des Öfteren versucht, die Plattform der Hypothekenbetroffenen in Richtung des Terrorismus zu schieben und zu sagen, das ist eigentlich terroristisch, das ist ein Bruch mit der Demokratie. Und die PA hat die Plattform der Hypothekenbetroffenen hat ihm gegenübergestellt, nein, was wir hier machen ist, wir verteidigen die Grundrechte der Bevölkerung, die von der Regierung im Stich gelassen wurde. Und das ist ein Diskurs, also dieser Diskurs der Plattform ist ein Diskurs, der sehr, sehr erfolgreich war, auch in der Bevölkerung. Die ehemalige Sprecherin der Plattform der Hypothekenbetroffenen wurde jetzt auch zur regierenden Bürgermeisterin in Barcelona gewählt. Und das zeigt, glaube ich, wie sehr auch die konservative Regierung mit diesem Kriminalisierungsdiskurs gescheitert ist an bestimmten Stellen. Mit dem neuen Gesetz ist das nochmal eine andere Frage, weil natürlich die Geldstrafen sehr hoch sind. Das ist eine sehr, sehr starke Form von Repression, die es auch für Bewegungen sehr, sehr schwierig macht, glaube ich, damit umzugehen. Was, glaube ich, schon nochmal ein qualitativer Unterschied zu vorher ist.
Kann dieses Gesetz denn noch gekippt werden?
Nee, das ist jetzt erstmal beschlossen. Also ich denke, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse wieder verändern in Spanien, wird das sicherlich auch wieder rückgängig gemacht werden. Also wenn tatsächlich es zum Erfolg von Podemos bei den spanischen Wahlen Ende des Jahres, November, Dezember kommen würde, denke ich, könnte sowas auch wieder rückgängig gemacht werden. Aber erstmal ist das Gesetz beschlossen. Es gibt jetzt eine Klage der anderen Parteien vor dem Verfassungsgericht in Spanien, dass dieses Gesetz eben unrechtmäßig ist. Da bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt.
Das dauert ja meistens auch ziemlich lange. Wir wollen nochmal über einen relativ jungen Player auf dem politischen Parkett in Spanien sprechen, nämlich das Linksbündnis Podemos. Ich hatte schon erwähnt, die haben sehr große Erfolge erzielen können bei den Kommunalwahlen in den regionalen Parlamenten. Was macht das Linksbündnis Podemos so attraktiv derzeit?
Also ich glaube, ein Punkt ist, dass sie die alltäglichen Probleme der Bevölkerung aufgreifen, also das Problem von Zwangsräumungen, das Problem der Verarmung der Bevölkerung, die Probleme im Bildungsbereich oder im Gesundheitsbereich, dass sie Korruption stark kritisieren. Also es gab ja eine Reihe von Korruptionsskandalen, in die vor allem die rechtskonservative Partido Popular, aber auch die PSOE, also die Sozialdemokratische Partei, verwickelt waren. Und da greift Podemos ganz, ganz viele von den Forderungen aus, die innerhalb der Bewegungen entwickelt wurden, also innerhalb der Bewegung des 15. Mai, aber auch innerhalb der Bewegung im Gesundheits- und Bildungsbereich und artikuliert die auf einer politischen Ebene. Und die Bewegungen hatten tatsächlich in den meisten Fällen eine sehr, sehr große Akzeptanz in der Bevölkerung und die überträgt sich jetzt ein Stück weit auch auf diese neue Partei Podemos, die ja genau ganz viele von diesen Forderungen aufgreift und, glaube ich, auch da tatsächlich die Probleme aufgreift, die die Menschen in ihrem Alltag bewegen, was im Grunde genommen den etablierten spanischen Parteien gar nicht mehr so in dem Maße gelingt. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Podemos jetzt gerade so attraktiv für viele Leute ist und auch in Umfragen relativ gut abschneidet.
Abschließend wollen wir vielleicht noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Zum Ende des Jahres, im November, finden Parlamentswahlen in Spanien statt. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten des Linksbündnis Podemos ein?
Also gegenwärtig, wenn man sich Umfragen anschaut, kann man sehen, dass die ungefähr immer bei so 20% und mehr liegen. Ich denke, das ist auch durchaus was realistisch ist für die Wahlen im November. Tatsächlich ist da, glaube ich, auch Luft nach oben. Also einer der Gründe, es gab jetzt so ein bisschen so einen Einbruch in den Umfragen von Podemos, dass es diesen Einbruch gab, weil die Entstehung von einer neuen Partei oder der Erfolg von einer neuen Partei, nämlich Ciudadanos, die auch stark mit einer Antikorruptions- Linie die herrschenden Parteien, also die Partido Popular und die Sozialdemokratische Partei, attackiert haben, die aber jetzt in den letzten Wochen schon wieder an Zustimmung verloren haben. Also da bleibt auch abzuwarten, ob das nicht im Grunde genommen auch eine Möglichkeit für Podemos ist, genau dieses Segment der Bevölkerung auch wieder zu integrieren. Was jetzt die Kommunal- oder Regionalwahlen gezeigt haben, ist, dass Podemos auch dann besonders erfolgreich sein kann, wenn die gemeinsam im Bündnis mit sozialen Bewegungen oder mit bewegungsnäheren Gruppierungen kandidieren. Also in Barcelona und Madrid gab es ja Kandidaturen, in denen Podemos ein Teil war, aber in denen auch soziale Bewegungen sehr, sehr viel stärker waren, als sie jetzt innerhalb von Podemos sind. Und das ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, glaube ich, auch wie Podemos nochmal tatsächlich die Wählerinnenklientel, die bekommt, vielleicht sogar nochmal ausweiten kann. Mhm. Also von daher ist es so ein bisschen offen, aber an sich, also dass es dann Erfolg gibt von über 20%, ist sehr, sehr wahrscheinlich, würde ich sagen.
Wie groß ist da der Einfluss vom Erfolg der Syriza-Partei? Wie stark hängt der Erfolg von Podemos ab? Also wenn man sich ein Bild von Podemos in den Kopf ruft, dann hat man ja immer dieses Bild von Tsipras und Iglesias in trauter Eintracht im Kopf. Und wie stark hängen die tatsächlich von Wohl und Wehe der griechischen Schwesterpartei ab?
Also wie sich jetzt die Entwicklung in Griechenland auswirken auf Spanien, bleibt, glaube ich, so ein bisschen abzuwarten. Ich würde sagen, dass es da nicht so eine unmittelbare Abhängigkeit gibt. Also weil man in Spanien, glaube ich, schon sehen kann, die herrschenden Parteien sind stark delegitimiert. Also die Partido Popular hatte so viele Korruptionsskandale, dass sie im Grunde genommen für viele Wählerinnen und Wähler gar nicht mehr in Frage kommt. Die Sozialdemokratische Partei hat sich auch diskreditiert dadurch, dass sie eben auch eine Sparpolitik verfolgt haben, als sie noch an der Regierung war. Und von daher gibt es gar nicht für viele Menschen gar nicht unbedingt eine Alternative zu Podemos oder zur Wahl von Podemos, weil die im Grunde genommen die einzige Partei sind, die tatsächlich ein alternatives Programm formuliert haben zu der Sparpolitik, der herrschenden Sparpolitik, die eben zu ganz, ganz gravierenden Konsequenzen geführt hat in den alltäglichen Leben der spanischen Bevölkerung. Von daher, ich denke, das macht schon was aus, wie jetzt das weiter mit Syriza ausgeht, aber letztendlich ist da, glaube ich, in Spanien auch so eine eigene Dynamik.
Sagt Nicolai Huke, er forscht zu sozialen Bewegungen in Spanien und meint, in dem Land gibt es nicht nur eine Wirtschaftskrise, sondern auch eine Krise der Demokratie. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.